Herzlich willkommen, Rubia. Herzlich willkommen, Edwin. Ich darf euch jetzt kurz vorstellen. Wir haben eine Gemeinsamkeit hier. Die ist Ihnen euch wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, vielleicht euch auch noch nicht. Alle unsere Nachnamen fangen mit S an. Ihr könnt euch überlegen, welche Gemeinsamkeit zwischen uns drei entsteht, weil wir alle mit S anfangen. Es gibt ja manchmal die Konstruktion von Gemeinsamkeiten, könnte auch der Anfangsbuchstabe des Nachnamens sein. Ich habe das einmal bei einem Seminar gemacht, habe ich bei einem Lehrgang, wo ich die Leute in Gruppen eingeteilt habe nach ihrem Mobilhandybetreiber, und die haben dann im gesamten Lehrgang haben sie gemeinsam Aufgaben durchgeführt, und am Ende des Lehrgangs haben wir uns angeschaut, wie dadurch irgendwie so eine Gemeinsamkeit entstanden ist und was das mit dem Handybetreiber zu tun hat. Das hat nichts damit zu tun, aber es war interessant festzustellen, wie durch so eine Gruppenbildung Gemeinsamkeiten entstehen. Also S, ich fange an mit der Rubia Salgado, alphabetisch. Du bist Erwachsenenbildnerin, Kulturarbeiterin und Autorin auch in selbstorganisierten Kontexten. Ich denke, das ist dir für dich auch sehr wichtig. Dein Schwerpunkt ist kritische Bildungs- und Kulturarbeit in der Migrationsgesellschaft. Du bist auch pädagogische Leiterin der Bildungsarbeit von MAIS, eine Selbstorganisation aus Linz, die du auch mitgegründet hast. Und ich habe auch noch lesen dürfen, dass du Lehramt studiert hast in Brasilien für Literatur und Portugiesisch, und du bist auch heute noch im Trainingsgeschäft und in der pädagogischen Arbeit tätig. Herzlich willkommen. Edwin Schäfer ist seit 2013 Leiter des Integrationszentrums des österreichischen Integrationsfonds. Du hast Psychologie studiert in Wien und in Graz. Du hast vor deiner Zeit als Leiter des Integrationszentrums in der Wirtschaftskammer Wien gearbeitet und hast dort das Diversity-Referat aufgebaut. Eigentlich ursprünglich gedacht, hast du mir verraten, du sollst dich um die Migranten, Migrantinnen und um die Integration kümmern, und du hast gesagt, na, wer ist das, der Migrant, wer sind die irgendwie, und hast eigentlich mit dem Diversitätsthema dort begonnen und, glaube ich, warst aus meiner Sicht von außen irgendwie damit auch sehr wegweisend und erfolgreich und hast dieses Referat dann auch geleitet in der Wiener Wirtschaftskammer, und du warst vor dieser Zeit noch im AMS-Kontext als Trainer tätig im WIFI, in Kooperation mit dem WIFI, soweit ich. Und BFI auch hier. Ja, herzlich willkommen. Bin schon gespannt jetzt auf das Gespräch. Ich möchte euch als Eingangsfrage, ich habe euch zwar jetzt kurz vorgestellt, aber ich würde euch trotzdem gerne noch bitten, dass ihr kurz erzählt über die interkulturellen Bildungsaktivitäten, in denen ihr involviert wart, ich sage jetzt einmal in den letzten ein, zwei Jahren. Darf ich mit dir beginnen, Rubia?
Also ich beginne mit einem kleinen Exkurs und dann komme ich zur Antwort. Und das ist meistens so, dass man kommt so vorbereitet, ne? Du hast mir die Fragen geschickt und so weiter, und ich habe ein paar Gedanken gemacht, und dann plötzlich bin ich auf dem Weg, ne, zu diesem Ort, und entstehen andere Pfaden, ne, so im Kopf. Und ebenso, als ich das Gebäude hier angeschaut habe, ne, ich bin zu Fuß gekommen, von der U-Bahn-Station hierher, und dann das Gebäude. Ich war schon mehrmals hier oder zwei, dreimal hier, aber dieses Gebäude hat mich wieder überrascht und mich gefragt, wo bin ich? Was ist das für ein Gebäude? Und das ist die AK. Und ja, das ist die AK. Und die AK ist Kooperationspartner im Projekt. Und ich bin in der AK und ich soll jetzt mit euch über interkulturelle Bildungsarbeit reden. Und dann ist eine Erinnerung in meinen Kopf so gekommen. Ich lese gerade ein Buch von einer Autorin aus Brasilien, die zweite, ich glaube dritte Generation von deutschen Immigranten in Brasilien ist, und sie hat eben ein Buch, sie ist Historikerin, hat aber über Literatur von deutsch sprechenden erste, zweite Generation von deutschen und österreichischen Migranten in Brasilien geschrieben. Und in diesem Buch macht sie im ersten Teil so ein Kontextualisieren, ne, erzählt über die Situation in Brasilien. In den 20., 30., 40., 19. Jahrhundert in Brasilien und vergleiche immer mit der Situation hier in Österreich. Und es gibt einen Satz, der mir eben jetzt in Erinnerung gekommen ist von ihr, und sie sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Parteien in Österreich, so die Kommunisten, die politische Gruppierung, so die Kommunisten, die Sozialdemokraten, die Christdemokraten und die Monarchisten, einen patriotischen Pakt mit der österreichischen Bevölkerung geschlossen. Und dieser Pakt war die Negierung der Nationalsozialismus. Ein Konsens wurde hier erstellt. Und natürlich wisst ihr schon, wohin ich gehe. So Konsens ist hier für mich ein Stichwort. AK und Konsens. AK ist eine wichtige Akteurin in der Sozialpartnerschaft. Und wir wissen, dass Österreich eine Tradition von Konsens hat. Und da frage ich mich, was hat Interkulturalität mit diesem Konsens zu tun? Hier mit dieser Konsensgesellschaft. Und was hat Konsens mit Hegemonie zu tun? Ich denke oft mit Gramsci über die Rolle der Zivilgesellschaft im Erhalten dieses Konsens, im Produzieren eines Konsens, die eine bestimmte hegemoniale Logik, eine bestimmte hegemoniale Praxis ermöglicht und stützt. Und was hat Interkulturalität mit dem zu tun? Das ist für mich eine wichtige Frage, die ich wirklich nicht rhetorisch stelle, sondern ernsthaft in meiner Arbeit und die wir uns im AIS stellen. Und wir distanzieren uns von interkulturellen Diskursen und von interkulturellen Praktiken. Die Gründe würden hier unter anderem so in der ersten Diskussion schon erwähnt. Sabine hat mehrmals also Fragen in diese Richtung gestellt, in Richtung Kulturalisierung, in Richtung Verschleierung von Diskriminierung, von sozialen Konflikten, Verschleierung von Rassismus, von hegemoniale rassistische Praxen, von Probleme, die aus rassistischen Gesetzgebungen entstehen, werden durch Erklärung, die im Zusammenhang mit Kultur dann rechtfertigt werden. Wir distanzieren uns davon, ich distanziere mich davon. Kultur ist in meiner Arbeit, ich bin Pädagogin, ich unterrichte, ich bin Alphabetisierungslehrerin, ich bin im Alltag involviert, aber Kultur ist eine Kategorie, die absolut relevant ist für das Denken über unsere Tun. Aber Kultur ist eine Kategorie. Die Priorisierung dieser Kategorien ist gefährlich und hat mit dem Erhalten einen bestimmten Konsens in dieser Gesellschaft. Andere Kategorien in meiner Arbeit, die viel wichtiger sind Gender zum Beispiel und Klasse. Eine Kategorie, die hier in diesem Konsens im Verschwinden ist. Klasse ist viel, viel relevanter als Quelle von Fragen, die uns dann in Anbetracht der Herausforderungen hier weiterdenken hilft.
Okay, danke schon mal für den, ich glaube, es ist ein bisschen eine Weiterführung auch von der Diskussion von vorher, wo es natürlich auch um die Frage gegangen ist, wie sehr trägt interkulturelle Bildung dazu bei, bestehende Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten, die Menschen darauf vorzubereiten, dass sie in dieser Gesellschaft auch zurechtkommen und sozusagen diese gesellschaftliche Hegemonie aufrechterhalten. Das ist sicher eine Frage, die wir uns auch noch stellen werden bei der Zielsetzung von interkulturellen Bildung. Edwin, vielleicht sagst du einmal kurz deinen Hintergrund, wo warst du tätig in den letzten ein, zwei Jahren? Was waren so deine Erfahrungen?
Also ich möchte vielleicht etwas weiter ausholen und würde gern mit der Zeit beginnen, wo ich im AMS-Kontext Trainer war. Ich bin Psychologe und habe Arbeit gesucht und mir wurde dann mitgeteilt, da gibt es eine sehr schwierige Zielgruppe. Da braucht man unbedingt Psychologen. Das sind die Personen mit Migrationshintergrund. Und habe dann eigentlich Kursmaßnahmen geleitet, wo 80, 90% der Teilnehmer, Teilnehmerinnen Migrationshintergrund hatten. Und da war es ganz spannend, dass da mal vor, in erster Linie vorausgesetzt wurde, hier muss einmal ein Psychologe ans Werk. Weil da geht es um Probleme, Problemstellungen und die Psychologen haben ja die Allmacht, wir durchschauen ja alle Leute, dass sie mit dieser sehr schwierigen Zielgruppe auch tatsächlich umgehen können. Dann war in dieser Zielgruppe drinnen, Zielgruppe allein sagt ja schon sehr viel, also ich produziere, die anderen konsumieren, Zielgruppengedanken, und bin dann irgendwie draufgekommen, dass ich die Zielgruppe für mich nicht mehr als Zielgruppe erkennen kann, dass mir der rote Faden fehlt. Interessant an dieser Arbeit war auch noch vielleicht der Wechsel, den ich miterlebt habe, von der Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung. Es war immer sehr, sehr spannend für mich zu erleben, bei der Gestaltung von Bewerbungsunterlagen, wie mich die Personen fast unter Tränen gebeten haben, den Migrationshintergrund zu verschleiern, weil sie sonst keine Chance am Arbeitsmarkt haben. Also es soll bitte ein Lebenslauf sein, da soll aber nicht herauskommen, dass ich vielleicht türkische Wurzeln habe. Wieder der Wurzelbegriff. Also ich glaube ja auch meinen eigenen Worten nicht mehr. Und die Personen davon zu überzeugen, dass die Gesamtidentität in all ihren Brüchen, in all ihrer Vielfältigkeit ja für den zukünftigen Dienstgeber auch durchaus spannend, durchaus interessant sein könnte. Hab dann weitergemacht, hab dann das Team AMS-Maßnahmen geleitet für das Wifi und habe mir gedacht, na, ich mache es ja ganz anders, ich weiß ja alles. Und habe mir angefangen, dass ich gesagt habe, ich will einen Lehrgang für Frauen mit Migrationshintergrund ab 50. Und habe gesagt, und da sprechen wir, glaube ich, eine Sprache, empowert euch doch bitte. Das heißt, ich helfe euch dabei, euch zu empowern. Also dieser Imperativ, den ich von Ihnen schon gehört habe, genau mit diesem Imperativ habe ich eigentlich gearbeitet, bis ich gewusst habe, das funktioniert so nicht, weil die Personen eigentlich am besten wissen, wo sie hinwollen könnten. Bin dann aus dem AMS-Kontext ausgestiegen und bin dann in die Wirtschaftskammer gekommen und dort die Geschichte, die war auch so typisch für mich. Es hat eine Studie mit der Stadt Wien gegeben, die so die Unternehmer, Unternehmerinnen am Wiener Raum untersucht hat. Und die Studie hat belegt, dass 30% der Wiener Unternehmerinnen damals Migrationshintergrund hätten. Der Appell an mich, ja, mach doch ein Referat für den Migranten. Und ich habe gesagt, bin heimgefahren zu meiner Frau, habe gesagt, ich stehe eigentlich vor einem unlösbaren Rätsel, weil ich nicht weiß, was ich da machen soll oder was ich da tun soll. Und habe mir überlegt, was könnt ihr jetzt machen? Und habe dann diesen gesamtheitlichen Ansatz mit all den Unschärfen, mit all den Brüchen, mit all den Differenzen in der Kammer eingeführt. Habe aber wiederum Fehler gemacht. Das heißt, ich habe in einer ersten Linie mal kategorisiert, nach den hohen Regeln der Kunst, 6 Diversitätsdimensionen, schaut man mal, was kann man für den, die Unternehmerin mit Behinderung machen, was kann man für den, die Unternehmerin mit einer anderen sexuellen Orientierung wie der herkömmlichen machen, herkömmlich ist auch schon wieder so ein Wort, und bin da drauf gekommen, dass das alles nicht funktionieren kann. Habe dann zum Beispiel eine Veranstaltung geplant für den türkischen Unternehmer. Ja, gekommen ist der Caterer. Alle anderen haben sich nicht angesprochen gefühlt. Es war auch nicht genau nachvollziehbar, was ich dort eigentlich machen wollte. Na, dann bin ich draufgekommen, das geht so nicht, und habe mir gesagt, man braucht die Multiplikatoren mit an Bord. Ja, die Multiplikatoren, die ich in erster Linie angesprochen habe, waren sicherlich gescheite, gute Leute, nur waren es keine Multiplikatoren. Dann bin ich auf die richtigen Multiplikatoren, Multiplikatorinnen gestoßen nach einer gewissen Zeit und habe dann auch wieder festgestellt, dass die natürlich auch Eigeninteressen, Eigenintentionen haben, die politisch, die soziologisch, die pädagogisch irgendwo angesiedelt waren. Das heißt, ich habe mich eigentlich ständig in ein Spannungsfeld befunden, wo ich mir gedacht habe, wie schaffe ich das, dass ich unter Anführungszeichen ein Mainstreaming dieser Dimensionen in all ihrer Sektionalität schaffe. Das heißt für mich beispielsweise, dass eine Frau mit Migrationshintergrund und Behinderung ganz andere Probleme hat, wie eine Frau mit Migrationshintergrund ohne Behinderung. Und dass immer die gesamtheitliche Sicht auf den Menschen hier zählen muss. Ja, welche Erfahrungen habe ich noch gemacht? Ich habe dann täglich erfahren, dass ich in Landkarten bade und dass ich Speisekarten esse. Das heißt, ich habe mir meine Mappen zurechtgelegt und habe mir gedacht, nach diesen Mappen kann ich vorgehen. Die Mappen haben mich der Realität aber nur ein Stückchen näher gebracht. Bis ich gewusst habe, dass die Mappen auch ein Teil der Umgebung sind und dass es noch eine eigene Mappe hier im Kopf gibt, da war ich eigentlich schon ziemlich weit und da hat eigentlich meine Identitätsdiffusion stattgefunden, weil ich für mich dann mehr oder weniger erkannt habe, dass ich meiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen kann. Dass ich selber nur mehr das hören will, was ich hören will, dass ich selber das nur sehen will, was ich sehen will. Und das wird dann noch gebrochen durch, vielleicht ein kurzer Diskurs, durch ein Wahrnehmungsphänomen selber, das für mich immer wichtiger wird. Auch das ist nur eine Hypothese, auch das ist nur ein Konstrukt, entfernt mich immer mehr von der Realität, bringt mir vielleicht einer anderen Realität immer näher. Es ist eigentlich bizarr, dass wir über solche Sachen reden. Ich kann nicht einmal mehr das Wort sauer beschreiben. Ich kann keinen von Ihnen erklären, wie sauer schmeckt, maße mir aber hier am Podium an, dass ich sehr große Konstrukte wie Migration, Integration zu links aus dem Ärmel schüttel, dass ich in einen Diskurs trete und kann aber die einfachsten Sachen für mich nicht definieren oder Ihnen so neu bringen, wie ich es gerne nahe bringen möchte. Ist ja mir auf.
Ja, ich kenne dich als extremer Konstruktivist, das hast du jetzt wieder bewiesen. Wir sind aber da schon bei einem Thema, das du angesprochen hast, das für unsere Fragestellung auch interessant ist, im Zusammenhang mit der Zielsetzung von interkulturellen Bildung, nämlich die Frage, die immer wieder auch gestellt wird, braucht es unterschiedliche Angebote, braucht es unterschiedliche Zielsetzungen für unterschiedliche Gruppen? Ich sage jetzt einmal Stichworte oder unter Anführungszeichen, die mehr Mehrheitsgesellschaft, die Personen, die selber eine Migrationserfahrung oder Biografie haben, unterschiedliche Berufsgruppen, braucht es diese unterschiedlichen Angebote? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht? Vielleicht kannst du gleich anschließen irgendwie und dann kommen wir zu dir, wie deine Einschätzung ist.
Also immer schwerer tue ich mir mit dem Begriff der Zielgruppe. Die Zielgruppe definiert, dass es einen Produzenten gibt und dass es jemand gibt, der konsumiert. Nicht dabei bedacht wird, dass die Konsumenten ja eigentlich das ganze Setting mitgestalten können und habe eigentlich sehr früh in meinem Trainingssetting erkannt, dass es temporär autonome Zonen braucht, indem man all diese Widersprüchlichkeiten thematisieren kann, indem man die Brüche thematisieren kann und indem man sich gemeinsam wiederum der Realität ein Stückchen weiter nähern kann. Wobei man immer aufpassen muss, ich bin bei Methodik und Didaktik da sehr vorsichtig, denn man muss immer bedenken, Methodik und Didaktik kann oder steht im Dienste von Abwehrmechanismen. Das heißt, das Fremde, das wir erleben, wird zumeist in meiner Interpretation als aversiv erlebt. Und ich traue meiner eigenen Methodik und Didaktik nicht mehr, weil man immer denkt, na gut, warum blende ich jetzt gewisse Dinge aus, warum lasse ich andere Dinge zu und warum ist sogar dieses Zulassen und Nichtzulassen bei mir höchst instabil. Was noch dazu kommt, ist bei dieser Zielsetzung, dass diese Zielsetzung natürlich bei uns allen, die wir in diesem Bereich tätig sind, eine Art von narzisstischer Kränkung verursacht. So die Selbstentmächtigung der Helfer. Also für mich auch ganz, ganz spannend, so inwieweit kann ich eigentlich zulassen, dass jemand anderer für sich selbst denken kann? Inwieweit entmächtige ich mich selber und biete einen Raum, um Widersprüchlichkeiten, die ich nicht hören will, die ich nicht sehen will, auch in einem Gruppensetting zu thematisieren und zuzulassen. Ja, ich selbst als meine größte Störvariable und Diversität, das ganze Denken fängt einmal bei mir an, nicht bei Ihnen, nicht bei den Zielgruppen, nicht bei den Ethnien, sondern es fängt bei meiner eigenen Wahrnehmung an und bei meiner eigenen selektiven Wahrnehmung. Mhm. Eine Zielsetzung kann sein, die Kompetenzorientierung. Ich kann Kompetenzorientierung nicht mehr beschreiben. Leistungs-Lernergebnisorientierung, ich kann es auch nicht mehr definieren. Ich kann Ihnen jetzt vielleicht Konzepte runterbeten, aber wie gesagt, ich komme für mich da selber nicht auf einen Nenner, wo ich sagen kann, dass das in jeder Situation und immer passt. Die Situationsabhängigkeit ist hier eine Fragestellung oder auch die Einbettung in einen Machtbereich, den man permanent reflektieren muss, ich für mich selber. Und erst wenn ich das für mich selber geklärt habe, was eigentlich unmöglich ist, kann ich mich eigentlich dem anderen, der anderen nähern, der anderen Wahrnehmung nähern.
Guter Ansatzpunkt, Rubia. Ist es nicht ein bisschen ein bildungsbürgerliches Ideal, dass wir uns vorstellen, alle Menschen sind jetzt in der Lage, dass sie selber ihre Bildungsprozesse super gut steuern und dass sie eigentlich jeder in der Lage sind und am besten wissen, was sie brauchen? Oder braucht es diese unterschiedlichen Zugänge, unterschiedlichen Zielsetzungen, Ansatzpunkte für verschiedene Zielgruppen im Zusammenhang mit interkultureller Bildung?
Also wenn eine Gruppe, ne? Also es ist extrem schwierig, weil da eben so Homogenisierungen und so weiter stattgefunden werden. Wenn Menschen als so beschrieben werden, als wären sie in der Lage, Bildungsprozesse so und so selbst zu steuern, also die Kehrzeit ist eben so ein Absprechen von Fähigkeiten, und von diesen Kompetenzen anderen. Und wir haben hier mit Subjektivierungsprozessen zu tun. Auch so Definition von Zielgruppen, Definition als Migrantin, Definition als das, da sind Subjektivierungsprozesse im Gang. Aber und was bewirken sie und was sind die Effekten von diesen, Anrufungen als etwas? Also was, und was sind die Hintergründe dieser Prozesse der Anrufung als? Ne? Also du wirst gemacht zu einer, zum Teil angehörig einer bestimmten Zielgruppe, die bestimmte Bedarf und bestimmte Notwendigkeit und bestimmten Nachholbedarf hat. Was sind die Effekte hier und was sind die Hintergründe? Zu deiner, also ganz am Anfang, als du die Frage gestellt hast, brauchen wir unterschiedliche Angebote? Ne?
Für unterschiedliche Zielgruppen, ja. Braucht die Mehrheit, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, wir dürfen das alles kritisch in Frage stellen, wer ist das überhaupt, aber es gibt so eine Vorstellung davon, wer die Mehrheitsgesellschaft ist, wer die Personen sind, die Migration in ihrer Biografie haben oder Mobilitätserfahrungen in ihrer Biografie, braucht es unterschiedliche Angebote. Ich glaube, in eurem Angebot ist schon, dass ihr sagt, okay, Menschen, die jetzt in Österreich leben und nicht gut Deutsch können, brauchen wahrscheinlich eine Unterstützung, um die Sprache hier zu lernen, um sich auch sozusagen hier zu betätigen. Das ist relativ klar. Aber gibt es andere Dinge auch, wo man sagt, es braucht spezielle Angebote für, ich sage jetzt einmal, Landesbeamte im Land Oberösterreich oder Sozialarbeiterinnen in der Jugendwohlfahrt?
Also was gibt es? Ein Markt. Es gibt hier einen Markt und Jobperspektiven und Möglichkeiten, in Beschäftigung zu sein für eine bestimmte Teil dieser Gesellschaft, und das sind wir. Die hier sich selbst Arbeitsmöglichkeit schafft und sichert. Das ist eine mögliche Antwort. Die erste mögliche Antwort, die ich gegeben habe, ist, es werden Menschen als anderen hergestellt, ja, diskursiv hergestellt, und das parallel dazu sind strukturelle Bedingungen, die rechtfertigt werden durch dieses Herstellen von anderen mit bestimmten Defiziten. Und das Dritte, was auch im Zusammenhang mit dem steht, was du sagst, ist ein Satz, der mir jetzt auch in Erinnerung kommt von Bröckling: Aufrichtung ist auch Zurichtung. Das Ganze hat mit Normativität zu tun. Und so kommen wir auch zum Stichwort Integration. Integration als eine Normativität, ein Normativisierungsprojekt der Mehrheitsgesellschaft, etwas, das, und da komme ich zurück, zum Konsens gehört in dieser Gesellschaft. Das heißt, diese ganze Angebote, diese ganze Diversifizierung von Angeboten hat mit einem Prozess der Klassifizierung von Menschen, ja, also, und hat mit dem Erhalt von einer bestimmten Gruppe Professionellen hier, also mit der Arbeitsmöglichkeit zu tun, und hat eben mit dem Empowern, Aufrichten und letztendlich zuzurichten, na, für ein effizientes Mitmachen in dieser Gesellschaft. Unter anderem ein anderes Projekt in diesem Zusammenhang ist Diversitätsmanagement, ne? Also Vielfaltmanagement ist nichts anderes als diese Maßnahmen, die oft im interkulturellen Bereich angeboten werden.
Aus deiner Sicht, was könnte eine gute Zielsetzung sein für interkulturelle Bildung, oder was würdest du sagen, die Bildung, die ihr in eurem Verein anbietet, was ist eure Zielsetzung? Das ist unser Ziel, das wir mit unseren Bildungsangeboten verfolgen.
Also Ich könnte unmöglich die Frage jetzt antworten, was wäre die Zielsetzung unserer kulturellen Bildungsarbeit, weil wir unsere Bildungsarbeit nicht als interkulturelle Bildungsarbeit verstehen und konzipieren. Mhm. Die Ziele der Bildungsarbeit, die im AIS durchgeführt wird, haben vor allem mit einer bestimmten schwierig jetzt ganz zusammenfassend das so darzustellen, aber es geht mit einer Haltung der Welt gegenüber zu tun. Das geht also um die Pflege einer bestimmten Haltung. Und diese Haltung ist, vielleicht kann ich einen kurzen methodischen Vorgang hier erklären. So, zuerst mal das empirisch, ne? das empirisch benennen, darüber austauschen. In einem zweiten Schritt das empirisch durch eine abstrahierende Schleife gehen lassen. Und diese Metaebene, diese Distanzierung zu empirisch. Und in einer dritten Ebene ist ausgehend von dieser Metaebene, dieser Arbeit der Analyse des Empirischen, das reflektierte konkret zu entwerfen. Und dieses reflektierte Konzept, konkret, hat etwas vom Utopischen. Und da komme ich dann. Also Ziel ist letztendlich die Transformation auf individueller und auf gesellschaftlicher Ebene. Und mit einem utopischen Horizont, die sich ausgehend oder die sich ständig in diese Schleife vom empirisch-analytischen und Entwurf von was Neues, von was Utopischen hier. Mhm. Zur Transformation. Ja, Transformation wäre ein Schlagwort hier. Mhm.
Mhm. Edwin, Transformation als Zielsetzung der interkulturellen Bildung. Ist das etwas, wo du sagst,
Ich habe nicht über interkulturelle, ich habe über Bildung gesprochen.
Stimmt, ja,
und
stimmt,
Bildung,
ja.
Transformation, das sage ich nicht. Das wird schon seit Jahrzehnten gesprochen.
Könnte aber eine Anregung natürlich für unsere Diskussion, ist es eine Anregung, auch wenn du jetzt sagst, für mich heißt es nicht bei der interkulturellen Bildung, sondern bei der Bildung, die Frage dürfen wir uns stellen, sozusagen, ja, ist das etwas, was eine Zielsetzung sein könnte, auch in der interkulturellen Bildung, so wie wir es verstehen, wie wir es tun?
Also Transformationsprozesse durchlebe ich und in meiner Interpretation auch die anderen ohnehin täglich. Das heißt für mich, aber für meine tägliche Arbeit, wenn ich es von mir wegbringe und operationalisiere in mein tägliches Handeln, dass ein hehrer Wunsch von mir wäre, von diesen Begrifflichkeiten, von diesen Schubladen, von den Kategorisierungen einmal wegzukommen, die man schon mal braucht, um sich gewaltig verwirren zu lassen. Also ich glaube, es braucht einmal die Schubladen, bis ich merke, in die Schubladen passen die Menschen nicht rein, die ich reinstecken will. Und in einer weiteren Folge wäre dann für mich ein Ansatz, dass ich wegkomme von den Schubladen und hinkomme zu den Bedürfnissen. Dass ich mich nicht frage, braucht der Türke dies oder jenes, sondern dass ich einfach sage, es kommt ein Mensch, den ich ganzheitlich betrachte, mit diesem oder jenem Bedürfnis. Inwieweit kann ich diesem Bedürfnis gerecht werden und inwieweit kann ich mich von diesem Imperativ trennen? Ich weiß, was du brauchst und mach genau das und kann Ambiguitäten zulassen, Widersprüchlichkeiten zulassen. Und dieser Graubereich gehört für mich auch in der Bildungsarbeit kultiviert. Und wieder mein großes Plädoyer, Aristoteles muss sterben, entweder oder, darf es meiner Meinung nach nicht mehr so lange geben, sondern es muss ein permanentes Entweder und Oder sein. Ein anderes Denken, eine Paradigmenverschiebung. Und diese Paradigmenverschiebung in all ihrer Instabilität.
Braucht es Schachteln, Kategorie, um diese irgendwie zu hinterfragen? Oder ist es das, was du irgendwie beschrieben hast mit Empirie, das ist das, was die Leute, mit dem die Leute irgendwie kommen, sozusagen auch mit dem Denken im Kopf, und das ist sozusagen der Ansatzpunkt, um das irgendwie auch kritisch zu hinterfragen. Braucht es diese Schachteln oder ist es sowieso eine Realität, mit der wir konfrontiert sind und wo wir sozusagen in der interkulturellen Bildung diese Schachteln und Zuschreibungen, Diversitätskategorien dann auch hinterfragen?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage genau verstehe. Mhm. Also das Denken und Handeln für uns außerhalb von bestimmten Kategorien wäre nicht möglich. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass Kultur doch eine relevante Kategorie ist, in der Analyse gesellschaftlichen Situationen, gesellschaftlichen Verhältnissen, aber nicht allein. Ne? Also die alleinige oder die Priorisierung von Kultur als Kategorie der Analyse führt zu bestimmten Zuständen, die unter anderem zu dem Konsens, dem herrschenden Konsens in dieser Gesellschaft führt. Also das wäre meine erste. Andere Kategorien sollten hier mitgedacht werden, mit berücksichtigt werden. Und ich habe am Anfang gesagt, ausgehend unserer Arbeit ist die Kategorie Klasse wesentlich hier. Andere Kategorien sind absolut wichtig zu berücksichtigen. Es gibt den Ansatz der Intersektionalität, gibt es auch Kritik an den Ansatz, aber es gibt hier etwas zu gewinnen, zu lernen auch aus diesem Ansatz. Und das wäre vielleicht jetzt, ich weiß nicht ganz genau, ob ich deine Frage verstanden habe, aber unterschiedliche Kategorien in ihren Verschränkungen immer ausgehend von der Realität dann herauszulesen und die Implikationen und die Möglichkeiten zur Transformation der gegebenen Wirklichkeit zu entwerfen. So würde ich.
Ja, also ich hätte das auch so gesehen. Also was wir jetzt schon sehen, ist, was auch im vorigen Gespräch schon gekommen ist, ist einerseits die Möglichkeit zu bedenken, dass wir uns vielleicht auch von dem Konzept der interkulturellen Bildung verabschieden könnten. Also dass wir sagen, okay, wir haben das jetzt die letzten 10, 15 Jahre sehr stark propagiert, auch getan. Wir haben es als Ansatzpunkt genommen, irgendwie um auch zu dekonstruieren, diesen Begriff auch in Frage zu stellen und zu sagen, also der Begriff der Kultur wird ja schon sehr viel mit Wertehaltungen, mit bestimmten Eigenarten, Mentalitäten immer wieder verbunden, das weiß ich auch aus meiner Trainingserfahrung. Vielleicht ist jetzt die Phase sozusagen, sich von dem zu verabschieden und etwas Neues zu erfinden oder etwas Neues zu tun und zu sagen, vielleicht auch eine Repolitisierung der Bildung irgendwie, also soziale Kategorien, Klassen, Dimensionen, ökonomische Verhältnisse wieder mehr auch in den Blickpunkt dieser Bildung zu rücken. Wäre das eine Variante, wo Sie sagt, ja, das wäre ein spannender Weg für die Zukunft, sozusagen eine Entwicklung weg von der interkulturellen Bildung, weil es doch auch sehr stark an diesen Länderbegriff mit Kulturen hängt, der uns eigentlich nicht wirklich viel weiterbringt. Also Abschied von der interkulturellen Bildung, ja, wäre das eine Variante, ein Fortschritt?
Dadurch, dass ich den Begriff interkulturelle Bildung nicht definieren kann und auch nicht verstehe, wäre das für mich persönlich ein sehr, sehr großer Fortschritt. Man muss natürlich benennen, man braucht Urteilsheuristiken, die einen so ein Navigationssystem vorgeben. Man muss aber immer sehr vorsichtig sein, nach welchen Polarsternen richte ich mich dabei. Und ich glaube, so das Zugeständnis, dass wir von hybriden Identitäten, multiplen hybriden Identitäten, die nicht stabil sind, ausgehen und dass die Individualität mit Identitätsarbeit wieder in den Vordergrund rückt, würde mir vielleicht auf der einen oder anderen Ecke Begrifflichkeiten ersparen, die ich nicht verstehe. Mhm. Also weg von der interkulturellen Arbeit hin zur Identitätsarbeit.
Mhm. Bedeutet das vielleicht in deinem Fall konkret auch weg von der Integration, ja, weil unser Titel heißt eigentlich auch interkulturelle Bildung zwischen Integration und Selbstermächtigung, also, das wäre eigentlich auch sozusagen, wir müssen wegkommen von dem Begriff der Integration, weil wer soll sich wohin integrieren,
wie auch immer. Ich kann Integration beispielsweise für mich nur mehr so rechtfertigen, indem ich sage, wir alle müssen uns permanent in sich permanent verändernde, instabile, familiäre, gesellschaftliche, soziale Systeme integrieren. Das ist der einzige Zugang, den ich für mich noch erkennen kann, damit ich mir nicht selber beim Denken permanent auf den fiktiven Schlitz steige. Und weil du gesagt hast, Identitätsarbeit zuerst, dieser multikausale Ansatz, dass man einfach alles mitbedenkt, weil auch alles möglich ist, weil entweder und oder möglich ist, das verstehe ich unter Identitätsarbeit. Und da ist vielleicht, man braucht immer Wörter, an die man sich halten kann. Das ist ganz, ganz klar. Und das habe ich ja zuerst gemeint. Ich brauche natürlich eine gewisse Art von Kategorisierung, um diese Kategorisierung auch brechen zu können. Ich brauche Dekonstruktion, aber im gleichen Augenblick konstruiere ich ja wieder. Das heißt, die Spindel arbeitet ja schon. Und dann ist die Frage, sobald ich dekonstruiere, was konstruiere ich in diesem Prozess gleichzeitig? Denn ich zumindest halte die Lehre nicht aus. Das heißt, ich muss dekonstruieren und muss die Lehre aber gleich wieder füllen. Dann wäre es interessant, wenn wir so anfangen und dass wir sagen, wir beginnen zu dekonstruieren, sehr vorsichtig dabei sind, was wir gleichzeitig zu konstruieren beginnen.
Ja, und da frage ich mich, wie kann man Klasse dekonstruieren? Also das ist für mich eine herausfordernde Frage. Und die komme jetzt noch einmal zurück zu Ziele der Bildungsarbeit in einer Migrationsgesellschaft und dann im Zusammenhang mit dem Begriff der Integration und deine Frage jetzt, sollen wir uns verabschieden von interkulturellen Pädagogik, interkulturelle Bildungsarbeit, würde ich die Frage gar nicht, so, es betrifft mich nicht, denn weil ich mich schon verabschiedet habe letztendlich, ne, von der, aber und bei IS. Was für mich hier relevant noch zu erwähnen ist, ist die Komplexität, also wenn man sich diese Fragen stellt, so die Komplexität von bestimmten Konzepten, die Komplexität von Konzept der interkulturellen Pädagogik, vom Ansatz der Interkulturalität oder der interkulturellen Pädagogik mit einem Projekt der Fortsetzung, der Reproduktion von kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Also, und deswegen rede ich immer wieder über Klasse und ich glaube, dass Ökonomie hier wesentlich ist. Und Migration hat mit internationalen Arbeitsteilungen zu tun. Migration hat mit Produktionsverhältnissen zu tun, hat mit Ökonomie zu tun. Das auszublenden ist ein politischer Fehler. Absichtlich oder nicht, das würde ich niemandem unterstellen. Nur, wenn wir hier über Bildungsarbeit denken, plädiere ich noch einmal, also so, das im Zusammenhang mit Produktionsverhältnissen. Was passiert hier? Ja? Bildung und Arbeit sind untrennbar. Hm? Und so. Was passiert hier? Was passiert, wenn wir über in einem anderen, in einem aber sehr benachbarten Bereich über Diversity sprechen, ja, über Vielfalt, über Bereicherung sprechen. Und das ist auch ein Vokabular aus dem interkulturellen Ansatz. Was bedeutet Bereicherung der österreichischen Gesellschaft? Das hat mit Ökonomie zu tun, ne? Und das hat letztendlich mit Ausbeutung zu tun. Das hat mit Ausbeutungsverhältnissen, die charakteristisch sind für kapitalistische Produktionsweisen. Und was hat interkulturelle Pädagogik mit dem zu tun? Das sind Fragen, die, ich glaube, schon gestellt worden sind und womit man sich beschäftigen soll, um deine Frage zu beantworten. Sollen wir uns verabschieden oder nicht?
Ja, okay, jetzt wird es spannend werden. Wir sind am Ende leider angekommen. Ich glaube, das, was wir jetzt schon gesehen haben, ist, dass zwei Punkte wichtig sind zum Weiterdenken. Für die Methodik, glaube ich, könnten wir Einigkeit finden, dass wir sagen, die kritische Reflexion von Kategorien, mit denen wir konfrontiert sind, ist sicher ein wichtiges Tool in der Bildung insgesamt. Und jetzt sage ich bewusst Bildung, nicht interkulturelle Bildung, sondern in der Bildung. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich schon auch die Frage, im Zusammenhang mit unserem Thema der Selbstermächtigung, das heißt, wie mächtig sind einzelne Personen oder welche Positionen haben einzelne Personen in Bildungsprozessen, im sozialen Leben, in Arbeitsprozessen, in der Gesellschaft insgesamt, und da geht es natürlich schon auch um die Fragen der Ökonomie, um die Fragen der Macht, um die Fragen der Chancengerechtigkeit, der Machtunterschiede, die im Zusammenhang mit Diversitätskonzepten auch stehen. Ja, Schlusswort vielleicht noch von eurer Seite her. Edwin, magst du noch etwas sagen? Rubia?
Schlusswort. Niemand ermächtigt niemanden. Mhm. So. Und eine Wiederholung. Also Aufrichtung ist auch zurichten. Mhm, und Räume der Selbstermächtigungen zu eröffnen, zu erhalten, ja, aber nicht der Anspruch, jemanden zu ermächtigen. Wenn du jemanden Ohnmacht diagnostizierst, bedeutet, diese Person muss sich, also diese Person leidet an einem Defizit, mhm, und diese Person, die diese Diagnose, dieses Objekt, die Diagnose ausstellt, muss sich fragen, so, aus welcher Position spricht sie, und was sind die Effekte dieser Diagnose und auch die Hintergründe.
Mhm. Okay, danke. Edwin.
Ich möchte nochmal aufrufen zur Schaffung von temporär autonomen Zonen. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, dass ich nochmal thematisiere, sich selbst bei der Nase nehmen. Diversität beginnt bei mir selber. Erst wenn ich in der Lage bin, meine eigenen Alltagsrassismen, und ich habe unzählige, zu reflektieren, dann kann ich über solche Sachen auch mich auch in die Außenwelt trauen, wie auch immer die beschaffen sein mag.
Ja, okay. Für mich war es sehr spannend. Vielen Dank für euch, fürs mit mir diskutieren. Vielen Dank an euch auch fürs Zuhören. Vielen Dank.